Herzlich willkommen zur Sendung Katechismus, um christliche Grundlagen unseres Glaubens anhand des Kompendiums, eine Zusammenfassung des Katechismus der katholischen Kirche, geht es in dieser Sendung. Ich darf ganz herzlich unseren Referenten begrüßen, Herrn Pfarrer Richard Schitterer aus dem Kloster Heiligenbronn in Schramberg. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Wir sprechen heute über das sittliche und natürliche Gesetz aus dem dritten Kapitel, das Heil Gottes, das Gesetz und die Gnade. Ein Gesetz, das uns nicht einengt und auch nichts wegnimmt, sondern im Gegenteil, es führt uns ins Leben und in die wahre Freiheit. Schauen wir zuerst auf die Nummer 415 im Kompendium. Das sittliche Gesetz ist Werk der göttlichen Weisheit. Es schreibt den Menschen die Wege und Verhaltensregeln vor, die zur verheißenen Seligkeit führen, und verbietet die Wege, die von Gott wegführen. Herr Pfarrer Schitterer, wir freuen uns jetzt auf Ihre erste Ausführung. Bitte schön.
Ja, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben es eben gehört. Das sittliche Gesetz ist das Werk der göttlichen Weisheit. Nun, im Grunde dreht sich ja alles um die eine Frage in unserem Katechismus. Sie erinnern sich, früher war es die Frage 1 am Anfang des Katechismus. Nun, wie hat es denn da geheißen damals? Erinnern Sie sich? Diese berühmte Frage, wozu sind wir auf Erden? Sicher kommt Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, auch die Antwort spontan über die Lippen. Sie können sie jetzt mitsprechen. Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und einst auf ewig bei ihm zu sein. Professor Hans Küng, der Bekannte, sagte einmal in einer Vorlesung während meiner Studienzeit in Tübingen, das ist immer noch die beste Antwort. Und damit ist auch heute noch immer alles gesagt. Alles, was der Katechismus ausformuliert, steht im Zusammenhang mit dieser Frage und Antwort und entfaltet die beiden hinein bis ins Detail aller Bereiche des Glaubens und des Lebens aus ihm. Darum ist der Katechismus das Handbuch der Unterweisung in den Grundfragen des christlichen Glaubens, so wie wir ihn in der katholischen Kirche erfahren. Er will Argumente und Antworten geben, Sehweisen eröffnen, damit, was wir glauben, wir vernünftig glauben und vernünftig leben. Also, das Leben in Christus. Das dritte Kapitel. 415, was ist das sittliche Gesetz? Einfach heißt es, es ist Werk der göttlichen Weisheit, schreibt uns Wege und Verhaltensregeln vor, die uns zur Seligkeit führen und warnt uns vor den Wegen, die von Gott wegführen. Nun ja, wir wissen es doch jetzt. Was gibt's noch dazu zu sagen? Übrigens, wer mehr wissen will, findet dann im Großen Katechismus 6 weitere Erklärungen dazu. Die Nummern 1949 bis 53 und 1975. Aber gehen wir es dennoch an. Nun, es gibt wohl im Katechismus einfachere Themen. In dem, was ich jetzt dazu sage, hoffe ich, dass es für Sie durchsichtig bleibt und nicht langweilig wird. Ich halte mich an den inzwischen verstorbenen, einst bekannten Wiener Moraltheologen Karl Hörmann. Er ist für das Thema ein guter Gewährsmann. Natürlich steht vieles immer in der theologischen Diskussion und wird zum Teil konträr diskutiert. Auch ist das Thema ein grundlegender ökumenischer Diskussionsstoff, denn die protestantische Theologie sieht die Sache mit diesem natürlichen Sittengesetz nicht so, wie wir in der katholischen Kirche. Nun, Sie können ruhig zwischendurch mal, halb mal oder aber rufen. Nur, ich halte mich weitgehend an Professor Hörmann. Es macht auch keinen Sinn, jetzt zwischen den Meinungen herumzupendeln. Und um alle Eventualitäten zu beleuchten, ist ja eh keine Zeit. Was ist ein sittliches Gesetz? Wir wissen es jetzt. Eine Weisung für den Menschen, also für uns, für Sie, für mich. Und sie konfrontiert uns mit Dingen, die wir brauchen, notwendig brauchen, um unser Menschsein voll leben, ausleben und bis ins Detail ausschöpfen zu können. Jesus würde sagen, um mit den empfangenen Talenten zu schaffen. Das sittliche Gesetz hilft mir, die Menschen zu werden, zu denen wir uns talentiert fühlen, oder anders gesagt, die zu werden, die sich Gott gedacht haben mag, als er uns ins Leben rief. Wir können dazu Ja sagen oder Nein. Wir können dafür dankbar sein, weil es uns eine Hilfe fürs Leben ist. Oder wir können dem den Rücken zeigen und sagen, wir brauchen es nicht. Der Mensch ist auch hier frei. Verneinen wir uns aber dem, kann es sein, wird es sogar sehr wahrscheinlich sein, dass wir Entscheidendes im Leben übersehen. Gar nicht um das Wissen, weil wir es nie erfahren haben, geschweige denn selbst darauf gekommen wären. Und dabei wären sie doch so wichtig gewesen, diese Erkenntnisse. Dann leben wir an uns selbst vorbei, werden nicht die Menschen, die wir sein können, sein sollen und müssen. Da ruft uns Jesus also zum Leben in Fülle und uns ist das egal. Aber das wäre schade. Das wäre fatal. Beim sittlichen Gesetz unterscheiden wir das natürliche Sittliche, das wir aus der Schöpfung und ihrer Gesetzlichkeit den Naturgesetzen erkennen können, und das Geoffenbarte, das uns von Gott darüber hinaus eigens mitgeteilt wird. Für dieses stehen als Hauptquelle die Heilige Schrift, die Kirchenväter, die Tradition und das Lehren der Kirche. Nun, im Jugendkatechismus Jukat heißt es zum Thema, dass das Gesetz des alten Bundes Wahrheiten ausspricht, die schon immer der Vernunft des Menschen einsichtig sind, jedoch jetzt als Gottesgesetz bekannt gemacht werden. So geben zum Beispiel das Buch der Weisheit und das Buch Baruch auch einen Zugang zum Verstehen des geoffenbarten sittlichen Gesetzes. Und das Buch Baruch liest sich sogar wie ein Katechismus des Volkes Israel. Überhaupt. Nehmen Sie im Blick auf unser Thema die Heilige Schrift, in ihr vor allem die Botschaft Jesu und da besonders die Bergpredigt. Buchstabieren Sie diese durch und das gleich ein paar Mal und immer wieder. Und langsam wird Ihnen die Bergpredigt zu eigen. Sie verstehen mehr das Hintergründige und bekommen so ein gutes Gefühl für das, was das sittliche Gesetz meint. Denn sicher auch wegen dieser Worte Jesu, sagte einmal Petrus zu Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Nun, dem eben Gesagten schließt sich die Nummer 416 an. Was ist das natürliche Sittengesetz? Der Katechismus sagt, es ist das Gesetz, das der Schöpfer ins Herz jedes Menschen geschrieben hat, Es ist Teilhabe an Gottes Weisheit. Es zeigt uns das sittliche Wissen, das uns ermöglicht, vernünftig zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Es ist allgemein gültig und unveränderlich, Fundament aller grundlegenden Rechte und Pflichten, die jeder von uns hat. Nicht nur wir Einzelne, sondern auch Gemeinschaft und Staat. Nun fragen manche, wozu denn bitte schön? Eine göttliche Offenbarung, das kriegen wir Menschen doch auch von uns aus auf die Reihe, dank unserer geistigen Kräfte. Ja, der Mensch kommt weit mit seinen eigenen geistigen Kräften und kommt schon auch zu natürlichen sittlichen Einsichten. Sie gehören zum Humanum, zum Menschsein. Und es finden sich eine Menge christlicher, sittlicher Forderungen auch außerhalb des Christentums. Und die sind oft älter als das Christentum. Das ist die goldene Regel in der Bergpredigt Jesu. Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Jesus bringt eine Aussage des allgemein einsichtigen Naturrechts. Und das Wort steht ähnlich im Buch Tobit. Was dir selbst verhasst ist, das mute auch einem anderen nicht zu. Oder in Levitikus. Der Fremde, der sich bei dir euch auffällt, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Wie aktuell. Oder Jesus Sirach, sorge für einen Nächsten wie für dich selbst. Aber nicht nur die Heilige Schrift. Der Philosoph Aristoteles, gestorben 322 vor Christus, gefragt nach dem richtigen Verhalten gegenüber Freunden, sagte, so wie wir von ihnen behandelt werden möchten. Und der Lehrer der Chinesen, Konfuzius, gestorben 479 vor Christus, sagt zum sittlichen Verhalten, begegne den Menschen mit der gleichen Höflichkeit, mit der du einen teuren Gast empfängst. Und was selbst du nicht wünschst, das tu auch andere nicht an. In allen Religionen finden sich gültige Wahrheiten. Kein Wunder, wenn viele meinen, was soll's denn? Wir haben doch alle den gleichen Gott und alle Religionen sind gleich. Nun ja, da sind sich manche, die so überzeugt davon waren, jetzt wohl nicht mehr ganz so sicher aufgrund der gegenwärtigen Entwicklungen in der Welt. Und vor allem, es gibt den Unterschied zwischen dem Wort Christi und fast identischen Worten anderer großen Menschen. Denn was diese sagen, ja, das sind schöne Einladungen. Das sind gute Ratschläge. Man tut gut, ihnen Folge zu leisten, aber man kann es auch lassen. Als Christi Wort werden sie mir aber zur Aufgabe, der ich mich nicht mehr entziehen kann. Sie werden zu meiner christlichen Identität. Etwa wenn Jesus oft ein Wort einleitet mit, früher wurde gesagt, ich aber sage euch. Also, dass wir weithin sittlich urteilen und handeln können, ist uns angelegt, weil wir Menschen sind. Als Menschen schon können wir sittlich richtig urteilen. Wenn der Apostel Paulus seine Gemeinden mahnt, die Heiden durch die christliche Lebensführung zu überzeugen, und für den Glauben zu gewinnen, setzt er ja voraus, dass auch die Heiden um Gut und Böse wissen. Johannes der 23. war der erste Papst, der eine Enzyklika, Pacem in Terris, am 11. April 1963, 6 Wochen vor seinem Tod, bewusst an alle Menschen guten Willens richtete. Man könnte fragen, was nicht Katholiken die Enzyklika eines katholischen Papstes angeht. Papst Johannes aber meinte, dass sie das sehr wohl was angeht. Denn es geht um das für alle Menschen überlebenswichtig ist, den Frieden. Zitat, nachdem alle Menschen zu allen Zeiten sehnlichst verlangen. Darum können auch alle den Inhalt der Enzyklika verstehen, denn ihre Grundlage ist die Natur der Dinge, das Naturrecht. Paternamentaris führt aus, die Unordnung in der Welt, in der die Gewalt tonangebend ist, steht im Widerspruch zur gottgewollten Ordnung, die der Mensch erfassen kann, weil sie ihm eingeprägt ist. Zitat: Gott hat die Ordnung der Welt dem Menschen ins Innere eingeprägt. Sein Gewissen tut sie ihm kund. Nochmals, diese Ordnung kommt also nicht vom Lauf der Gestirne und von Naturgesetzen, sondern man kommt auf sie, wenn man über das Menschsein nachdenkt und es auf den Punkt zu der Erkenntnis bringt, dass Gott diese Ordnung in unser Menschsein, in die menschliche Natur eingeschrieben hat. Ein Hauptanliegen von diesem Paternamentaris ist, dass sich die Menschheit untereinander verbinden und zusammenstehen muss. Das kommt aus der natürlichen Einsicht, die sich aufgrund der Erfahrungen geradezu aufnötigt. Schon Papst Pius XII. Rechnete die Völkergemeinschaft zu den notwendigen Gemeinschaften, die sein müssen, weil sie auf die Natur und ihren Schöpfer zurückgehen. In der Folge hat jeder Papst das Thema weitergeführt. Die Sozialenzykliken sind voll davon. Paulus VI. Spricht in Populorum Progressio von der Pflicht jedes Menschen, für das Wohl der ganzen Menschheit zu wirken. Auch in der Enzyklika Humane Vitae spricht er zu allen Menschen guten Willens über die Prinzipien der Ehemoral. Zitat: ihre Grundlage im natürlichen Sittengesetz haben, das durch die göttliche Offenbarung bereichert wird. Er meint, die Menschen können die Vernünftigkeit dieser Lehre erfassen. Wir wissen, wie es Papst Paul VI. Mit dieser Enzyklika erging. Aber auch das war, dass den scharfen Kritiken aus dem eigenen Lager auch manch überraschende Zustimmung aus dem nicht-katholischen Lager gegenüberstand. Das Zweite Vatikanische Konzil verweist in der wichtigen Konstitution Gaudium et Spes ebenfalls auf das Gesetz, auf das der Mensch durch sein Gewissen kommt. Dass also der Mensch natürlich auch ohne explizite Offenbarung zu richtigen sittlichen Einsichten kommen kann, ist gut begründet. Er kommt dazu, wenn der Mensch bedenkt, was er, der Mensch, als Mensch ist. So ergibt sich. Jede Erkenntnis geht von der Erfahrung aus. Die Vernunft verarbeitet gewonnene Erfahrungen und kommt zum Wissen über das Verhalten, das uns Menschen angemessen ist. Daraus können wir vernünftig die sittliche Richtigkeit oder die Unrichtigkeit bestimmen. Und das natürliche sittliche Gesetz kann auf natürliche Weise erkannt werden, weil es im Menschen verankert ist. Sittlich richtig ist, was der Mensch durch seine Vernunft als sittlich richtig erfasst. Sittlich richtig ist ein Verhalten, von dem die Vernunft feststellt, dass es ganz der Art des Menschen und seinem Wert und seiner Würde entspricht. Nun ist das eine ökumenische Frage. Denn die protestantische Seite behandelt das Thema eher pessimistisch. Sie sagt, dass es das natürliche, sittliche Gesetz allenfalls im Urstand des Paradieses gegeben haben mag. Aber die liegen ja weit hinter uns und die Erbsünde habe die Menschennatur zwischenzeitlich so durcheinander gemischt, dass vom Urstand nichts mehr übrig geblieben sei. Also hat das natürliche sittliche Gesetz keinen Einfluss. Wir sehen das nicht so. Die katholische Kirche hält dafür, dass es wohl einen Grundbestand menschlichen Seins gibt, der uns Menschen von heute mit den Menschen im Urstand, im Paradies gemeinsam ist, nämlich die Tatsache, dass wir Mensch sind. Das natürliche sittliche Gesetz ist freilich nicht das des Urstandes, den, sagen wir, Adam und Eva gehabt haben mögen, sondern es ist das des Menschseins überhaupt. Bei aller Gebrochenheit durch die Sünde haben wir noch etwas von jenem Ursprünglichen in uns. Und schon die Erinnerung an diesen Urstand, ans Paradies, gehören dazu. Nun unterscheiden sich sittliche Anschauungen verschiedener Kulturen beträchtlich voneinander. Kann es darum ein alle Menschen verpflichtendes sittliches Gesetz geben? Das ist schon die Frage, dann was zu seinem Inhalt gehören muss unbedingt. Muss da alles denkbar Mögliche mit rein? Muss alles bis ins letzte Detail ausgedacht werden? Oder reicht da schon ein minimaler Konsens? Jedenfalls gibt es keine Kultur, die gar nichts von sittlichen Prinzipien wüsste. Der Mensch kann immer durch Nachdenken über seine Erfahrungen zu allgemeinsten sittlichen Leitlinien kommen, zum Beispiel handle vernünftig. Das ist ein natürliches sittliches Gesetz. Das Vernunftgesetz, mit dem es in keiner Kultur Schwierigkeiten gibt. Die Vernunft und das Gesetz der Natur sagen, tu das Gute und meide das Böse. Unter diesen Einsichten haben manche eine Schlüsselstellung. Ich muss mein Leben ordnen. Ich muss es vernünftig leben. Ich muss mich darum kümmern, dass mir mein Leben gelingt. Damit bestimmt es sich, was gut zu tun ist und was man besser bleiben lässt. Und daraus ergeben sich allgemeine Leitlinien fürs Verhalten, mit denen man sich dann zurechtfinden kann. So nun lässt sich das natürliche Sittengesetz in allgemeinste Leitlinien auflisten. Erstens, entfalte dein geistiges Leben. Zweitens, erhalte und fördere dein Leben unter der Leitung des Geistes. Drittens, verwende die Schöpfung zu deinem Nutzen. Viertens, leiste deinen Beitrag zur Gemeinschaft. Fünftens, behandle die Mitmenschen als die deinesgleichen. Und sechstens, suche die letzte Vollendung in Unterordnung unter Gott und in Gemeinschaft mit ihm. Diese allgemeinen Leitlinien gehören zum minimalsten Konsens. Sie sind zwar nicht in allen Kulturen jetzt ins Detail ausformuliert, aber doch überall in konkreten Regeln erhalten. Nun kann eine Weisung ja nur den binden, der sie kennt. Das menschliche Gesetz wird unter die Leute gebracht, indem man seinen Wortlaut bekannt macht, promulgiert. Das sittliche Gesetz erfährt der Mensch aber dadurch, dass er, der Mensch, aufgrund sittlicher Einsichten zu dem Gesetz findet. Es hat ja keine vorgegebenen Paragraphen, sondern sittliche Einsichten wachsen und gewinnen langsam Konturen, bis man sie als Wahrheiten erkennt und als solche dann formulieren kann. Und die letzte Begründung für ein solches Gesetz ist aber dann doch in Gott, von dem wir Menschen als Geschöpf unsere Beschaffenheit und Ausrichtung haben. Erst diese Begründung und dann die Verantwortung des Tuns Gott gegenüber, das so wahr mir Gott helfe, gibt der sittlichen Bindung volle Tiefe und Sicherheit. Nochmals, wie detailliert das natürliche sittliche Gesetz ausformuliert sein muss und was zu ihm gehört, das ist die Frage. Es reichen wohl allgemeinste sittliche Leitlinien und Elementarwahrheiten, diejenigen, die zur sittlichen Überzeugung der ganzen Menschheit zählen. Das sind Weisungen, die die Lebenswirklichkeit des Menschen im Blick haben, auch wenn sie zunächst nur minimal formuliert sind. Etwa auch die 10 Gebote, denn knapper geht's ja nicht mehr als diese 10 Gebote. Paulus meint dies auch, wenn er das auch den Heiden sittliches Wissen zuerkennt. Die Kirchenväter zählen Verbote der 10 Gebote als Forderungen des natürlichen sittlichen Gesetzes auf Diebstahl, Ehebruch, Lüge und Mord. Und diese Weisungen finden sich in der ganzen Menschheit. auch wenn sie nicht immer ganz ausdrücklich herausgehoben sind. Die 10 Gebote sind meist als Verbote formuliert. Es lässt sich ja leichter feststellen, was der Mensch nicht tun soll. Schwieriger wird es bei der Frage, was getan werden soll. Aber auch da liegt das rechte, beste Verhalten meist eindeutig auf der Hand. Nur wenn Situationen kommen, in denen mehrere Möglichkeiten offen stehen, nun ja, dann wird mal guter Rat zunächst teuer. Wenn Lösungen nicht eindeutig sind, Unsicherheiten bleiben, es einen Raum fürs Ermessen braucht, können wir nur auf eine mehr oder weniger große Wahrscheinlichkeit hinhandeln. Da bleibt ein Moment der Ungewissheit. Oft kann man nur so vorgehen, dass man für den Augenblick halt das Beste will und von diesem Besten dann wieder weiterdenkt und es von da aus zur nächsten besten Lösung kommt. Und das ist die Stunde der jeweils entsprechenden Fachleute, denen auch das Konzil einen großen stillen Wert gibt und die dann die nötige Kompetenz und das Wissen haben, um einen Plan zu skizzieren und eine Richtung zu weisen. Wir sind als Menschen ein Leben lang am Werden. Ja, man braucht viele Jahre, um jung zu werden, sagte mal Pablo Picasso. Aber zum Unterschied von der übrigen sichtbaren Welt sind wir Menschen dem Werden nicht schicksalshaft und fatalistisch unterworfen, sondern können eingreifen, können Stellung nehmen. Und in diesem Prozess reifen auch sittliche Erkenntnisse und Haltungen und das sittliche Tun. Kommen wir auf die Zielgerade. Die Christen der frühen Kirche hielten sich in sittlichen Fragen an die Worte Jesu. Darum habe ich ihnen eingangs die Lektüre der Bergpredigt echt ans Herz gelegt. So knüpft Paulus im ersten Korintherbrief an ein Wort des Herrn an: Den Verheirateten befehle nicht ich, sondern der Herr. Und wenn kein Gebot des Herrn bekannt war, hielt sich Paulus an Verhaltensregeln, die sich unter den Juden in der Diaspora, das heißt im weiten römischen Reich, herausgebildet und bewährt hatten. Zum Beispiel, dass die Christen Rechtsstreitigkeiten nicht vor heidnische Richter bringen oder dass man der heidnischen Obrigkeit schon gehorchen soll. Von den hellenistischen, kulturgeprägten Juden übernahm Paulus ganze Tugend- und Lasterkataloge, so im Brief an die Römer, die Korinther, an die Galater, an die Philipper. In den neutestamentlichen Haustafeln, die sich im Epheser, Kolosser und im ersten Petrusbrief finden, findet man den Einfluss von hellenistischer Moral der damaligen Zeit. So hielten sich unsere Glaubensgeschwister anfänglich an sittliche Regeln, die sie außerhalb des jüdisch-christlichen Offenbarungsglaubens fanden. Die Kirche hat das also weitergeführt, was schon im Alten Testament war. Für Israel galt als Grundforderung, dass es ausschließlich Jahwe anhangen soll und dass es, da Gott gerecht ist, selbst auch nach Gerechtigkeit streben soll. Was dann jeweils konkret gerecht war, nun ja, darum musste Israel ringen. Und wir wissen, das ging oft daneben. Davon konnten ja dann die Propheten ein Lied singen. Jesus nun steht zum Alten Testament. Er will das Gesetz, das sich weitgehend mit natürlichen sittlichen Forderungen deckt, nicht aufheben, sondern erfüllen. Matthäus 5,17. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Er zeigt das bei verschiedenen Gelegenheiten. In der Begegnung mit dem reichen jungen Mann. In der Bergpredigt eben bei den Fragen Versöhnung, Ehebruch, Ehescheidung, Schwören, Vergeltung und der Liebe zu den Feinden. Und in diesem Zusammenhang nochmals Matthäus Kapitel 7, Vers 12, die berühmte goldene Regel. Es finden sich also viele neutestamentliche sittliche Forderungen auch in hochstehenden Ethosformen der antiken Völker. Aber das Neue Testament hat auch neue sittliche Erkenntnisquellen. Immer dann, wenn Jesus sagt, früher wurde gesagt, jetzt aber sage ich euch. Im Alten Testament hat Israel nur fremde Verhaltensregeln übernommen, wenn sie in das Verhältnis zu Gott passten. Das Gesetz war beileibe kein Sammelsurium von Regeln, sondern die Einbindung von geeigneten Regeln in sein Gottesverhältnis. Dadurch erlangte die übernommenen außerjüdischen natürlichen sittlichen Regelungen eine neue Bedeutung und Tiefe. Im Neuen Testament werden die für gut erkannten natürlichen sittlichen Regeln aus dem Umfeld des Mittelmeerraumes in das durch Christus eröffnete Verhältnis des Menschen zu Gott eingebunden. Damit werden sie für den Christen zum verpflichtenden Zielbild vom Menschen, Gott lieben und mit Gott lieben. So in aller Kürze. Gott lieben und mit Gott lieben. Aber damit sind wir wieder bei der alten Nummer 1 des Katechismus. Wozu sind wir auf Erden? Es ist nicht immer klar, ob das konkrete, sittlich richtige Verhalten eines Menschen bloß natürlichen oder auch einen eigens christlichen und übernatürlichen Charakter hat. Der Mensch kommt nicht nur in der Natur vor und ist nicht nur von ihr geprägt. Das Übernatürliche spielt immer mit. Jeder Mensch ist von Gott, vom Schöpfer geprägt. Also ist seine Sittlichkeit auch von Gott gezeichnet, selbst wenn er daran gar nicht glaubt, es gar nicht merkt, geschweige erfasst. Ja, und im Blick darauf sagte mal der Dichter Dostojewski: Ich habe noch nie einen Atheisten getroffen. Es waren immer nur suchende Menschen. Der Mensch ist religiös. Es sind also die zwei, das natürliche, sittliche Gesetz und das Heilsangebot, das Gott in Christus uns Menschen macht. Wenn die Kirche die Bedeutung des natürlichen, sittlichen Gesetzes so betont, dann weil dieses das christliche Menschenbild aufzeigen und zu seiner Verwirklichung anleiten kann. Für dieses Menschenbild spielt die natürliche Sittlichkeit eine entscheidende Rolle. Denn wer Christ ist, hat damit nicht aufgehört, Mensch zu sein. Aber was für den Menschen als schon sittlich gut und richtig ist, gilt für ihn erst recht als Christen. Fassen wir es zusammen, und zwar nach dem Jugendkatechismus. Dort heißt es, wenn Menschen das Gute tun und das Böse meiden wollen, muss die Gewissheit darüber, was gut und böse ist, in ihr Inneres eingeschrieben sein. In der Tat gibt es ein solches dem Menschen gewissermaßen natürliches Sittengesetz, das von jedem Menschen mit seiner Vernunft grundsätzlich erkannt werden kann. Dies gilt für alle. Das Gesetz sagt uns, welche grundlegenden Rechte und Pflichten wir haben und bildet so den Grund für das Zusammenleben in Familie, Gesellschaft und Staat. Weil die natürliche Erkenntnis durch die Sünde und menschliche Schwäche oft getrübt ist, braucht der Mensch die Hilfe Gottes und seine Offenbarung, um auf dem guten Weg zu bleiben.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Schitterer, für die Ausführungen über sittliche und natürliche Gesetze. Dass wir das Gute tun und das Böse meiden können, dazu möchte ich Sie zum Abschluss dieser Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Ja, sehr gerne. Gott, lass uns wachsen in unserem Glauben, in unserer Hoffnung, in unserer Liebe. Lass uns doch das Gute tun alle Tage des Lebens, die du uns schenkst. Und lass es uns einmal erfahren, was immer du denen bereiten wirst, die dich lieben. Und so segne ich sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Schitterer. Alles Gute, gesegnete Adventszeit Ihnen noch.
Ich danke Ihnen.
Ein Dankeschön auch an Sie, liebe Hörer, dass Sie mit dabei waren. Diese Sendung kann auch als CD bestellt werden bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Oder klicken Sie einfach auf unsere Homepage www.hore.org. Auch dort kann sie dann heruntergeladen werden. Um 17.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, sich dem Stundengebet bei Radio Horeb anzuschließen. Viel Freude mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horeb.